Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Und in dieser Folge befassen wir uns mit Solarenergie.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, außerdem mit dabei Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia.
Jerome.
Und Wolfgang Paul ist auch wieder mit dabei. Servus.
Hallo, ihr Lieben.
Und wir beschäftigen uns, wie ich gerade schon gesagt habe, mit Solarenergie. Und deswegen haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Florian Resatsch. Hallo, Florian.
Hallo, ihr drei.
Und du bist tätig für die Firma Elevion. Und da gibt es dann Elevion Green. Und du bist Geschäftsführer. Und ich habe dich gefragt, so im Vorfeld, damit ich einfach eine Vorstellung habe, wie viele Mitarbeiter knechten denn dann für dich? Und dann haben wir länger darüber gesprochen, weil es ist echt recht kompliziert, eure Firma, ne?
Kompliziert, aber auch funktioniert. Also der Hintergrund ist folgender: Das Ganze ist eine Elevion-Gruppe. Ja, und die Elevion-Gruppe hat 60 Tochterunternehmen.
Och.
Und die 60 Tochterunternehmen sind insgesamt, ja, weit über 5000 Personen, die da arbeiten. Und du hast halt eine ganze Vielfalt von verschiedenen Gewerken. Also wir haben technische Gebäudeausstatter, wir haben Photovoltaik-Experten, wir haben sogar so Planer. Und dadurch hast du natürlich, du arbeitest ja mit allen Firmen zusammen. Da ist man manchmal nicht direkt über- oder untergeordnet, wenig Hierarchie. Aber man muss gucken, wenn man den Kunden bedienen will, dass man eben die ganzen Leute zusammenbringt. Auch wenn das einzelne Firmen sind. Deswegen verstehen wir uns als eine Firma und die ist eben in 60 kleinere Firmen aufgeteilt. Und Elevion Green ist ein Teil davon und wir kümmern uns um hauptsächlich die Kundenbetreuung, Kundenvertrieb für Photovoltaik, Batteriespeicher und Elektromobilität.
Okay, und wir haben gerade auch gesprochen, ich fahre nächste Woche nach Prag. Wir hätten uns fast dort getroffen, weil Elevion ist ja eigentlich eine tschechische Firma.
Genau, also die Muttergesellschaft, absolut richtig. Ich hätte dich sehr gerne getroffen natürlich, aber ich habe das Glück, dass die Kollegen nach Berlin kommen dieses Mal.
Okay.
Das ist sehr schön, aber manchmal ist es auch gut, wenn man nicht so viel reisen muss. Die tschechische Muttergesellschaft ist ČEZ und Elevion Group ist sozusagen der Teil, der die erneuerbaren Energien treut und das in verschiedenen Ländern Europas. Also wir sind in 12 Ländern unterwegs und die größten sind Deutschland, Polen, aber dann geht es auch schon Frankreich. Wir haben was in Spanien, England gerade sehr stark am Wachsen und wie gesagt, also Photovoltaik ist ein großer Bestandteil.
Ja, jetzt habe ich gelesen bei dem, was du mir mal zugeschickt hast, das ist ja unvorstellbare Größen. Also ich habe eine Anlage oben auf dem Dach, die hat 10 Kilowatt Peak, knapp, exakt 9,28. Und du schreibst, wir fangen mal so gerade an bei 300 und das geht dann auch bis, kann hochgehen bis 999 Kilowatt Peak. Also das ist ja unvorstellbar.
Wir können auch 5 Megawatt bauen.
Das, ja, okay, das ist nach oben keine Grenze.
Ja, also wir haben auch Solarparks, die noch viel, viel größer sind. Warum wir uns auf das konzentrieren, ist ab 1 Million, also quasi ab 1 Megawatt, sind nochmal die Anschlüsse zu den Stadtwerken ein bisschen komplizierter. Das heißt, in dem Bereich drunter bist du etwas schneller und die meisten Hallen, also Jerome hat es ja einleitend gesagt, dass wir auch viel Gewerbeimmobilien machen, auf so einer Halle, da passen 500, 600 Kilowatt Peak drauf und manchmal geht es eben höher und wenn du mehrere Hallen hast, sind das eigene Installationen, aber so im Endeffekt konzentrieren wir uns so auf die Größe. Das heißt, das kann ein, sagen wir mal, ein Lebensmittel, ich wollte jetzt keine Namen nennen, ne? Deswegen, sagen wir mal, eine Lebensmittelfiliale sein, die etwas größer ist oder du hast einen Logistikanbieter, der hat eine Fläche, hat wahrscheinlich viele LKWs und davon werden jetzt die kleineren umgerüstet auf Elektro. Das heißt, da habe ich vielleicht einen höheren Stromverbrauch und überlege, Solar zu bauen. Aber wir haben auch Stahlwerke. So, die haben naturgemäß einen sehr hohen Stromverbrauch. Und für die ist dann auch spannend, wie kann ich da meinen Strompreis senken? Und dann nützt du jede verfügbare Fläche. Das kann Parkplatzüberdachung sein, das kann auf dem Dach sein oder eben auf einer Freifläche hinterm Werksgelände. Also da gibt es viele Optionen.
Macht ihr auch Fassadenmodule?
Machen wir wenig, also man kann die einkaufen, aber dann bist du im anderen Bau, also das Nachrüsten ist da teilweise ein bisschen schwieriger und auf dem Dach ist es Unterkonstruktion und das geht relativ schnell. Das heißt also, Fokus ist eher das Dach oder die Freifläche oder der Parkplatz.
Okay. Hier in Baden-Württemberg gibt es, glaube ich, inzwischen ein Gesetz, dass du, wenn du eine Firma neu baust, also neue Hallen baust, dass du da zwingend Solarmodule drauf machen musst. Ist ja wunderbar für euch, oder? So ein Gesetz.
Das ist richtig. Es ist witzigerweise bundeslandspezifisch etwas unterschiedlich. Also Baden-Württemberg, ja.
Niedersachsen, nein.
Genau, einige andere auch. Das ist spannend, weil du natürlich, aber du bist in einer anderen Bauphase immer, ne? Also du bist in der Planung am Anfang dabei und es ist ein Neubau, das heißt, der wird in ein, zwei Jahren fertig. Wir gehen auch viel auf das Nachrüsten, weil, also es gibt eine Zahl, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch so stimmt, aber dass so 12, 13, 14% von den, also das kennt ihr, wenn ihr irgendwo fliegt, ne? Man fliegt jetzt auf eine große Stadt rein und du schaust auf die ganzen großen Hallen, da ist gar nicht so viel Solar drauf bisher. Und die Zahl ist, wie gesagt, 13, 14%. Und da ist natürlich Luft nach oben. Wenn da nicht das Stromnetz wäre, wo es natürlich immer schwieriger wird, weil du sehr viele Einspeiser hast, das Ganze jetzt so zu regulieren, dass das Stromnetz stabil bleibt. Deswegen ist es immer noch einfacher, dann in manchen Ländern, die, also Bundesländern, die da nicht so viel Versorgung haben, das zu bauen. Aber das, wie gesagt, einzelfallbedingt. Aber es ist gut für uns, ja.
Merkt man das, dass in manchen Bundesländern dann eben mehr bei euch bestellt wird als in anderen Bundesländern? Also da, wo es Förderung oder Gesetze gibt, mehr als in anderen Bundesländern?
Ja, du hast witzigerweise so eine Kurve drin in Deutschland. Also Bayern, Baden-Württemberg sehr stark. Also auch gerade bei landwirtschaftlichen Betrieben. Mhm. Na, da siehst du bei ganz vielen Bauernhöfen natürlich auch auf dem Dach was. Auch bei den größeren Immobilien. Du hast viel im Norden, witzigerweise, obwohl da auch viel Windkraft ist. Das heißt, der Anteil erneuerbarer Energien im Norden Deutschlands ist sehr hoch. In den östlichen Bundesländern ist es etwas weniger. Das heißt also, du hast schon du siehst schon, wo die Industrie auch angesiedelt ist. Das heißt, auch Nordrhein-Westfalen ist etwas mehr als jetzt anderen Regionen.
Was ist die Motivation denn? Bei Elektromobilität war das ja immer, der Anlauf ist ja recht schwierig, die Überzeugung, der Mensch muss gegeben sein oder eine intrinsische Motivation oder ein Belohnungseffekt, hatten wir mal damals gehört von einer Psychologin. Wie sieht das denn da aus, außerhalb der Gesetzgebung? Nicht, dass diese Anlass von außen kommen. Wie viel, ich nenne es jetzt mal, innere Anlass für Firmen gibt es denn, dass sie sagen, ja, macht Sinn oder wegen Umweltbelange, oder gibt es irgend so einen Anlass, dass jemand selber drauf kommt und sagt, wir möchten das haben, weil?
Ich liebe die Frage, ne? Weil der oder die Überzeugungstäter, Täterin, die sagt, ich möchte tatsächlich aus Umweltgründen, Klimaschutz und so weiter, die haben meist schon Solar, ne? Also die haben sich vor 10 Jahren, so ein kleineres Unternehmen hat vielleicht gesagt, nee, ich tue der Umwelt was Gutes, ich möchte Solar haben. Und das sind wahrscheinlich so die 5 anfänglichen Prozent, die vor Jahren das schon gemacht haben. Ich glaube, vielfach jetzt ist es so, und das finde ich super, ne? Also ich liebe Deutschlands Mittelstand, weil da gibt es auch Gründer, die entscheiden, Familienunternehmer, die sagen, ich mache das jetzt einfach, auch wenn sich's nicht sofort rechnet, ich rechne halt in 10 Jahren, 20 Jahren oder noch länger. Die jetzt dazukommen, und ihr wisst, oder auch die Zuhörer, dass Deutschland jetzt gerade schon eher in der Rezession steckt oder beziehungsweise gerade wieder ein bisschen hochgeht. Das heißt, es geht tatsächlich auch ums Geld sparen, und wir haben jetzt derzeit niedrige Energiepreise, relativ niedrige, während des Ukraine-Konflikts, als es losging, sehr stark natürlich gestiegene Energiepreise. Und jetzt hoffen wir nicht, aber man kann natürlich nicht ausschließen, dass in der Zukunft doch wieder die Krise an einen oder anderen Stellen aufpoppt, ne? Und dann wird sich dieser Energiepreis auch nochmal ändern. Und für viele ist es Versorgungssicherheit. Also man sagt, ne, also Solaranlage ist vielleicht über 7 oder 10 Jahre auch dann schon rentabel. Also man hat aber trotzdem ein Investment, auch wenn man viel davon finanzieren kann. Also gerade für Firmen spannende Modelle im Bereich Contracting, dass die gar nicht Geld in die Hand nehmen müssen, sondern über ihren Cashflow monatlich das dann eben abbezahlen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass der Wunsch gerade nach einem stabilen Energiepreis für viele Unternehmen, die auch auf den Cent rechnen, ne, die sagen, okay, ich möchte meinen Deckungsbeitrag doch maximieren, dann rechnen die, und dann können wir halt hingehen und sagen, hier, hoher Eigenverbrauch, Wirtschaftlichkeitsberechnung, stell dir noch eine Batterie hin, dann kann der Dreischichtbetrieb auch nachts davon laufen und du bist eigentlich auf der sicheren Seite. So, und das ist momentan der Hauptgrund.
Rechnet ihr den Eigenbetrieb dann mit elektrischen Fahrzeugen auch weiter?
Wir versuchen immer alles, also das auch wieder zur Frage von Jerome an Anfang, deswegen gibt es diese Firma in dieser Bandbreite, weil es ganz viele verschiedene Fragestellungen gibt auch vom Unternehmen. Und was wir häufig machen, wenn es eine größere Firma ist, dann macht man so eine Art Energieassessment, ne? Also vor allem auch Wärme. Also Wärme ist ja auch Energie. Und wir gucken dann rein und sagen, okay, Stromverbrauch, Lastgang entwickelt sich wahrscheinlich so, ihr wächst, ihr baut auf, ihr baut ab. Und dann hast du verschiedene Verbraucher und guckst natürlich nochmal nach, wie habe ich schon eine Wärmepumpe, lohnt sich eine? Und das Ganze bei uns sehr ideologiefrei, ne? Also wir versuchen das Beste auch für das Unternehmen dann zu finden. Wenn die jetzt ein altes BHKW haben, also ein Blockheizkraftwerk, dann kann man das vielleicht auch noch warten für die nächsten 5 Jahre, ne? Also wir versuchen wirklich zu beraten, und deswegen zum Thema EV Charging, wenn die natürlich wissen, dass sie jetzt ihre Fahrzeugflotte umstellen, dann würde sowas in das Betriebsmodell mit einfließen. Man sagt, hier ist die Planung. Und am Schluss kriegst du so ein 80 Seiten PowerPoint-Dokument und dann steht dann drin, vermutlich das ist der beste Weg, das wäre die andere Option, kostet dich so viel und dann planen wir das eben auf. Und dann kannst du das ja auch stückeln und sagen, ich fange jetzt damit an und erst in 3 Jahren baue ich dann meine Ladeinfrastruktur neu auf.
Du hast vorhin gesagt, es ist ein Problem, dass diese Einspeisungspunkte, ja, also auch wenn ich eine große Anlage habe, der Strom muss ja irgendwo hin und wenn das Netz gerade keinen Strom braucht, ist es natürlich doof, wenn der Strom angeliefert wird, das gibt Probleme tatsächlich. Wäre es dann nicht viel besser zu sagen, okay, in die Firma bauen wir nicht nur diese Solaranlage, sondern eben auch einen Speicher dafür und dann können die auch den Strom eben selbst verbrauchen, weil der selbstverbrauchte Strom ist ja immer noch der günstigste Strom für die Firma. Ich nehme an, da bietet ihr auch Lösungen an.
Ich finde das ganze Batteriethema sowieso das Spannendste. Also aus eurem Beritt, ne, da gibt es ja auch das bidirektionale Laden in die Autos rein, das ist aber noch nicht so weit. Aber wenn ich mir überlege, dass so ein Land wie Kalifornien, die doch etwas mehr Sonne haben als Deutschland, aber da sind schon über 20% von diesem Stromausgleich in Batterien. Also die haben unglaublich große Batterieparks, die diese Lastspitzen ausgleichen. Und dadurch nützen die natürlich den günstigen Strom aus der Sonne. Und das ist sehr, sehr schlau. Und das ist ein bisschen schade, dass das nicht vor 10 Jahren schon so, also da waren die Batteriepreise noch viel teurer. Die sinken ständig, aber das hätte man natürlich noch mal mehr fördern können. Mit dem Wissen, dass der Solaraufbau natürlich und Windkraft nach oben geht. Also A, kannst du so eine Batterie natürlich hinstellen für den Eigenverbrauch. Viele nehmen die auch für Energy Trading. Das heißt, du stellst sie quasi vor deinen Strommeter auf einer Fläche und dann kannst du tagsüber umsonst laden. Weil es gibt negative Strompreise und dann lädst du die Batterie voll und gibst es abends wieder ab gegen Geld. So, und das ist sehr, sehr schlau und mittlerweile wird es auch, also es wird nicht richtig gefördert, aber du hast schon auch bei den Betrieben, merkst du, dass dann jetzt ein Umdenken stattfindet und eine Batterie meistens mit angeboten wird. Und die kannst du auch wunderschön finanzieren und rechnen, gerade die großen. Und dann baut man ein schönes Energiemanagement noch mit drauf und also das lohnt sich dann. Und den Trend versuchen wir auch gerade zu fördern.
Ich habe jetzt eine Batterie, also du sprichst von einer Batterie, ja. 7 kW LG. Und auch hier würde ich jetzt vermuten, wenn ich so Zahlen lese, ich eine 10 Kilowatt Anlage, ihr baut 300 bis ins Unendliche rein, dann würde ich auch hier vermuten, es gibt ganz große Speicher.
Also wir haben sogar Out-of-the-Box-Speicher, das ist ganz lustig, wie die aufgebaut waren. Da kannst du 1,2 Megawatt relativ schnell hinstellen. Und die sind dann auch wassergekühlt. Und also da gibt es nach oben auch natürlich irgendwann physikalisch oder auch von der Fläche und so weiter eine Grenze. Aber so ein normales Unternehmen könnte sich theoretisch, wenn es viel Stromverbrauch hat, da 1,2 Megawatt hinstellen. Gerade auch Krankenhäuser anstelle vom Dieselaggregat für Notstrom. Mhm. Oder nimm mal die ganzen Biogasanlagen, die jetzt aus der Förderung raus sind. Da hast du natürlich einen riesen Stromanschluss. Da könntest du auch gut Batterien hinstellen. Das heißt, es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Und ich bin nicht der Netzinfrastrukturexperte. Ich kriege nur eben auch viel mit jetzt in dieser Branche. Ganz exzellente Menschen, die haben da ganz viel Ahnung von. Aber was natürlich lustig ist, früher hattest du so, keine Ahnung, 10 Kraftwerke, 20, 30 und dann konnte man das natürlich, fahr mal das eine Kraftwerk runter, dann haben wir angerufen und gesagt, hier, fahr mal runter. Jetzt hast du 400.000 oder 500.000 bald größere Einspeiser. Und dafür gibt es auch Programme, auch von der Bundesregierung, das Redispatch heißt es 2.0, wie man jetzt diese ganze Infrastruktur ausgleicht. Und gerade der Blackout in Spanien hat ja gezeigt, egal an was es jetzt lag, ne, aber dass selbst in Europa fast ein ganzes Land einen Blackout haben kann. Ja. Da war ja auch eine Fluktuation im Netz und dann hat sich das nach oben eskaliert und die Erneuerbaren waren nicht schuld, aber also nicht ganz, sondern es gab viele, viele Elemente da drin. Und ich glaube, das ist für uns halt auch nochmal ein Beweis, dass du mit der Energie sehr konzeptionell umgehen musst. Also, ne, was sind die Verbräuche? Warum brauche ich jetzt auch einen Notstrom oder wie sichere ich mich in der Autarkie ab? Und Wolfgang, ich freue mich für deine Batterie. Die tut dem Netz jetzt nichts. Ne? Also das ist da können wir die schon anschalten und abschalten.
Es gab ein Dorf in Spanien tatsächlich, das während dieses Blackouts tatsächlich Strom hatte. Die haben nämlich eine komplette Insellösung gehabt. Also sowieso ein Gebirgsdorf, wo jetzt kein fetter Stromanschluss von A nach B läuft, aus einem anderen, Dorf, Quartier, wo auch immer her. Sondern die haben frühzeitig schon investiert in quasi so eine Insellösung, dass sie sich halt mit regenerativem Strom selbst versorgen konnten, mit Batteriespeichern für eine bestimmte Zeit hin und her. Also die haben von dem ganzen Blackout überhaupt nichts mitgekriegt, weil sie einfach autark versorgt waren. Und das fand ich so nett, als sie das so berichtet haben, weil als diese Bilder dann irgendwie zeigten, dass das so ein ganz abgelegenes, in Anführungsstrichen, wirklich abgeschottetes Kaff war, wo du gedacht hast, ja, aber die sind die Ersten, die jetzt keinen Strom haben, Nee, im Gegenteil, das waren die letzten, die immer noch irgendwie telefonieren konnten und ihr Internet bedienen konnten, und haben von der Außenwelt quasi immer mitgekriegt, wie, und ihr habt doch. Ja,
Ja.
also das ist so spannend, was eben auch diese Versorgungssicherheit einfach anmacht und diese Autarkie. Also die ist ja unheimlich teuer auf der einen Seite, wenn du halt 100% autark sein willst. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich genau für solche Momente deine Produktion. Ich habe gestern eine Zahl gelesen bei Phoenix Contact. Ich war in diesem Energiepark, dass 1,3 Millionen Euro eine ausgefallene Stunde in der Autoindustrie kostet. So, das Geld muss ich erstmal in PV und Speicher investiert haben. Das ist eine Riesensumme. Ja, wenn eine Stunde mal der Strom weg ist, dann haben die ein arges finanzielles Problem, was sie eigentlich vorher investieren müssten und könnten und sollten.
Deswegen vorher die Diskussion Energieversorgungssicherheit ist halt ein Riesenthema, gerade für die produzierenden Unternehmen. Ich fand es auch witzig, weil die Balearen, also die Inseln, ja, die auch vielfach von Deutschen frequentiert werden, die hatten auch noch Strom, weil die natürlich auch eine Insellösung haben. Ich glaube, da gab es dann nur irgendwann mal das Handynetz nicht mehr, weil das natürlich über das Festland läuft und da war auch vieles ausgefallen. Also man sieht schon, dass die Infrastrukturen, es gibt ja immer noch Cyberangriffe, wird auch kommen oder auch die ganzen. Also Infrastrukturkomponenten, wie gesagt, bin ich nicht super Experte, aber es hilft schon, wenn man das autark macht. Wenn Wolfgang natürlich anfängt, ist es super. Ich glaube, dass in Unternehmen auch viel mehr das nochmal oder dass es auch Zusammenschlüsse gibt. Ne? Du hast ja vielleicht drei Firmen an einem Ort. Theoretisch könnten die sich ja auch einen Teil teilen. Ja, also zumindest mit Stromverträgen, also PPAs heißt es, dass sie dann zum Beispiel einkaufen. Und es gibt viele Möglichkeiten, nur deswegen auch zu. Die Brücke nochmal zum Anfang. Du brauchst halt viele Experten. Ja, also ich kann jetzt in einem Bereich was erzählen, aber wenn jetzt der Kollege von der anderen Tochterfirma kommt und euch über Pumpenwartung was erzählt, da höre ich dann zwar zu, aber habe null Ahnung. Ne? Und deswegen, warum sage ich das? Wenn ihr allein so Datencenter habt, die ja extrem gekühlt werden müssen, dann versuchst du ja heutzutage die Abluft auch zu nutzen im Schwimmbad und woanders. Und das ist halt einfach ein Planungsaufwand. Und dazu muss man viele Experten mit involvieren. Deswegen sind wir so aufgestellt, dass wir versuchen, zumindest alle diese Kernkompetenzen abzudecken. Auch in größeren, keine Ahnung, Überseequartier in Hamburg gerade, da haben wir die Abluft auch gemacht. Also
Wobei du musst, habe ich gestern auch gelernt, tatsächlich dann dafür eine extra Firma gründen, weil du dann wieder Stromerzeuger oder Stromverkäufer auch wieder bist. Also es hat dann rechtliche Geschichten nochmal. Oder wenn du zum Beispiel irgendwo was baust, wo du im öffentlichen Grund plötzlich bist, also wo jetzt mehrere Leute sich irgendwas teilen oder auf öffentlichem Grund quasi das Quartier mit Strom, Wärme, was auch immer versorgen, bist du ja im Prinzip auch nochmal mit anderen Auflagen unterwegs. Also es ist nochmal so eine rechtliche Komponente, die dann auch wieder mit reinspielt. Da sind wir in Deutschland und es ist, ne, der Passierschein A38, so, den brauchst du dann irgendwann. Also da ist es natürlich schön, wenn man dann Spezialisten hat, die sich nur um das kümmern und das wirklich ihr täglich Brot ist, als wenn du dann sagst, ah, das habe ich jetzt einmal gemacht, okay, wie ist es beim zweiten Mal?
also ich verstehe die Energieversorgung, dass die natürlich, ist ja Grundversorgung, dass die sehr rechtssicher und fachlich korrekt gemanagt wird, also dass du dann den Stromerzeuger in der eigenen GmbH haben. Aber was viel spannender ist, dass so eine Baugenehmigung, und wir reden immer über Bürokratieabbau, aber teilweise dann halt 2 Jahre dauert, bis du so eine Baugenehmigung für ein Land, wo du eine Solarfläche, die auch nicht anders genutzt wird, dann dauert das halt. Ne? Und ich glaube, wenn man das noch beschleunigen würde, dann wäre es auch schön.
Ich habe mal eine persönliche Frage. Ich habe einen Sohn, 13 Jahre alt und geht aufs Gymnasium, ist ein kluges Kerlchen. Und manchmal sprechen wir darüber, was er denn später beruflich machen könnte. Und ich sage dann immer zu ihm, guck, dass du vielleicht was machst, wo du die Welt zu einem besseren Ort machst. Also das kann Arzt sein, das kann aber eben auch bei den erneuerbaren Energien sein. Du arbeitest in den erneuerbaren Energien. Wie wichtig ist das für dich, das zu tun, also in einem Beruf zu arbeiten, der die Welt ja nachweislich ein bisschen besser macht, indem einfach weniger CO2 ausgestoßen wird? Spielt das für dich persönlich eine Rolle oder ist dir das egal?
Absolut. Also wenn du ist ja nicht mehr so populär, aber wenn du jetzt bei Twitter oder X schauen würdest, ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren damit, wie die Klimawandel, was der für Auswirkungen hat. Und wir sind ja noch lange nicht an diesen sogenannten Tipping Points, wo dann alles mal schneller gehen kann. Und das brauche ich euch auch allen nicht zu erzählen, aber es gab schon mal mehr Schnee im Winter. Und ich glaube, dass das jeden Beitrag, den man machen kann, schon auch ganz wichtig ist. Also da bin ich auch selbst voller Überzeugung, war auch mit ein Grund, da einzusteigen wieder. Also nach meiner vorherigen Phase immer auch in einem Unternehmen, das CO2 spart durch verbesserte Wärmeerzeugung, mittlerweile wieder in die Energie zurück. Und nee, absolute Überzeugung. Und das ist eine wunderschöne Frage, weil wenn ich mir so überlege, dass wir noch eine, also wir haben die Komponente Strom und den Topf müssen wir jetzt auf keinen Fall aufmachen, aber wenn ich mir angucke, was mit AI gerade läuft, ja, das heißt, viele Berufszweige und gar nicht negativ, aber wie viel da sich verändern wird, und das ist ja auch exponentielles Wachstum, die wird ja immer noch schlauer. Ich gefühlt sind wir so bei Nokia 3210 gerade angekommen. Es funktioniert, es telefoniert, es kann was, aber irgendwann kommt das iPhone und dann wird sich das nochmal ändern. Und wie Kinder sich dann entscheiden können oder sollten, sehr schwierige Frage. Mhm. Ich glaube, jetzt mal ganz blöd gesprochen, wenn man dazu neigt, Handwerk ist schon toll, weil das werden uns die Roboter, glaube ich, noch nicht so schnell abnehmen. Aber wenn du jetzt überlegst, so dokumentenverarbeitende Kollegen, also im Büro oder auch selbst die Anwälte, ne? Also ich meine, wahrscheinlich in 5 Jahren weiß ich nicht, wie viele Anwälte selbst noch an einem Vertrag schreiben, weil der AI-Agent das übernimmt und dann auch noch die Verhandlung führt. So, und wenn ich mir das angucke, dann, ich habe keine Antwort darauf, aber ich glaube, in dem Energiebereich bist du zumindest auf einer Seite, da musst du viel bauen. Und wir sind weiterhin Menschen, die leben, und wir leben in 4 Wänden meistens. Und wir wollen uns fortbewegen und in Urlaub fahren. Und ich glaube, da ist schon eine ganz gute Stelle, um auch sich in einem Berufsweg zu entwickeln. Aber ich persönlich mache es auch aus Überzeugung, ja.
Das ist auch meine Intention. Und ich habe gestern so einen netten Satz gehört, auch bei der Führung. Egal, ob jemand sagt, der Klimawandel ist menschengemacht oder nicht, wir haben die Chance, etwas dagegen zu tun. Und wenn es nur ein kleines bisschen ist, egal ob wir Energie sparen, Energie produzieren, Dinge nicht einfach wegwerfen oder Wasser verbrauchen ohne guten Grund. So, also wenn jeder so ein bisschen an der Schraube dreht, dann können wir alle zusammen, und das ist für alle auch tatsächlich gleich, bessere Luft atmen. Das Fieberthermometer geht nur bis 41 Grad aus guten Gründen, weil danach ist einfach für den Menschen die Umgebung nicht mehr lebenswert, ja, also nicht mehr möglich. Und das ist für alle gleich, egal wie die Ursache vorher war. Wenn wir das verändern können, dann haben wir alle mehr Lebensqualität. Und ich glaube, da müssen wir einfach die Leute auch hinbekommen, die jetzt vielleicht noch zweifeln.
Ja, ich habe mich mit KI selber ja mal befasst, habe ja dazu was geschrieben. Und ich habe gelesen bei euch, ihr spielt ja auch mit KI. Ne? Apropos KI, die hast du eben erwähnt. Und ihr habt einen KI-basierten Assistenten und der nennt sich Elevi. Kannst du da was zu sagen?
Ja, also der sollte...
Hast du ihn mitgebracht übrigens? Ist er dabei?
Er sitzt hinter mir. Der ist online verfügbar auf unserer Webseite, auf elevionGreen.de. Das ist folgendes, also der sollte eigentlich, ich wollte immer, dass er Elevio heißt, aber der sollte weder männlich noch weiblich sein, weil wir natürlich nicht wissen, was die AI eigentlich ist. Und deswegen heißt er Elevi, eher neutral. Und das ist eine Vorstufe für die Planung. Also wir haben festgestellt, dass wenn du jetzt gerade für kleinere Gewerbetreibende, kannst du halt vieles vorher abfragen in dieser Conversational AI, die von uns gefüttert ist. Das heißt also, wir haben eine eigene Instanz auch, die mit unseren Daten arbeitet, wo du Regulatorik und andere Themen mit drin hast, Berechnungsmodelle, Wirtschaftlichkeitsberechnung. Und dadurch kannst du natürlich eine Vorstufe vereinfachen, zu sagen, bin ich überhaupt geeignet? Weil viele Leute wollen ja nicht mit dem Vertriebler reden. Ja. Also wir haben kein Problem, ruft alle an, super. Aber die meisten wollen jetzt vielleicht erstmal nur gucken, so, ich habe ein Dach mit 2000 Quadratmeter, hier ist mein Stromverbrauch, du kannst einen Lastgang hochladen. Und dann sagt dir die AI, die das dann natürlich konversationell macht und auch viel berechnet, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Das ist so der erste Schritt. Natürlich kannst du das später nochmal viel mehr auch für die Kollegen im Vertrieb nutzen, um zu sagen, guck mal, wir hatten jetzt die Fragestellung, hier gibt es eine Referenz, du musst nicht 1000 Datenmengen durchsuchen, sondern du sagst, der Wolfgang hat jetzt einen fleischverarbeitenden Betrieb oder eine Gemüsezucht, na, die ist zu klein, aber also irgendwas, ne, und du sagst halt, ja, kein Problem, ich schaue mal schnell nach und sofort hast du die Daten. Und ich glaube, da hilft die AI jetzt schon, was zu verbessern. Deswegen setzen wir das ein. Das ist jetzt natürlich nicht komplexes mathematisches Rechenmodell.
Aber für so eine grobe Rechnung über den Daumen war schon mal sowas zu bekommen.
Genau, also du kriegst schon sehr akkurat. Also das Witzige ist, dass der Unterschied zwischen dem komplexen Modell und der AI ist echt marginal. Also man sieht schon, dass das gut funktioniert. Aber für die Anwendung ist wirklich nur Fokus auf PV, und also momentan nur PV. Weil wir es eben anreichern, aber über kurz oder lang sollen alle Elemente aus der Gruppe natürlich damit reinkommen und dann kannst du damit sehr viel vereinfachen, auch für den Kunden.
Nochmal abschließend. Also ich habe ja in meinem Garten eine 800-Watt-Anlage reingebaut und habe auf dem Dach 7,13 Kilowatt Peak. Die Gartenanlage habe ich schon gebaut, weil ich noch was Richtung Süden machen wollte und habe das schön aus Holz gemacht. Das Ganze mit einem Schreiner zusammen, mit einem Befreundeten. Ich habe dazu eine Batterie, 7,5 Kilowattstunden im Haus. Und das wird sich aber, glaube ich, für mich finanziell jetzt nicht so wahnsinnig rechnen, weil natürlich die Anlage über 20.000 Euro gekostet hat. Das reinzuholen ist schwierig, lohnt sich nicht wirklich finanziell. Für mich lohnt sich's allemal, ist mir egal, wie viel ich da gewinne oder verliere, weil ich einfach ein gutes Gefühl habe, wenn ich den Fernseher einschalte und ja, der Strom kommt eben vom Dach. Ich habe auch eine Autarkie inzwischen von 92% im Jahr, also auch über die Wintermonate eine sehr hohe Autarkie. Lohnt sich aber nicht. Aber jetzt nochmal zu den Firmen. Die haben ja große, große Flächen. Das ist ja schön, weil dann kann man viel Strom produzieren, aber natürlich auch große, große Kosten für so eine Anlage. Also, wer weiß ich, wenn da 300 Kilowatt Peak, das kostet natürlich auch Geld. Jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Lohnt sich das in den allermeisten Fällen für die Firmen, da wirklich Strom zu produzieren? Oder muss man das sich immer genauer anschauen und dann sagen, ja, bei dir lohnt sich's, bei dir könnte sich's gerade so lohnen und bei dir lohnt sich's nicht?
Also es lohnt sich meistens bei denen, die einen hohen Eigenverbrauch haben. Mhm. Ja, also es ist einfach mal so grundsätzlich durch die ganzen Stromgestehungskosten, Einspeisungen und so weiter. Also zu deiner Aussage, also das ist schon so, dass das im B2C, also in den einzelnen kleineren Häusern, also dein Haus ist wahrscheinlich groß, aber sag mal in den Häusern, wo Familien wohnen.
Reihenhaus.
Also, da ist es eher, also da müsst ihr mit den Kollegen, die das anbieten, sprechen, aber da ist es natürlich eine andere Rechnung, weil du bist keine Firma. Das heißt, du hast, ich weiß nicht, wie du deine Buchhaltung handelst, ob ihr jetzt in CapEx und OpEx unterscheidet und welche Abschreibemodelle du privat machen kannst. Eine Firma hat natürlich finanziell andere Möglichkeiten. Also A, hatte ich ja schon kurz gesagt, Contracting ist ein sehr schönes Modell. Du kannst es natürlich dann auch eben über den Cashflow, über die Monate und Jahre hinweg nutzen. Ich würde dazu aber fast einen Spiegelartikel zitieren. Da gibt es eine Studie, weiß nicht, wer die gemacht hat, wahrscheinlich auch ein Mitbewerber, aber dass ich nach 7 bis 8 Jahren kann sich so eine Solaranlage schon rechnen. Unter diesen Voraussetzungen, dass was ist dein Lastgang, bin ich Dreischichtbetrieb, was ist mein Eigenverbrauch? Und also wo wir darauf achten, wir sind ja nicht Venture Capital finanziert. Mhm. Also die Firmen müssen drücken, die müssen verkaufen. Ja, die gehen an die Häuser, die müssen natürlich verkaufen, die müssen wachsen. Wir haben eher so einen schönen Vorteil dadurch, dass die Muttergesellschaft sehr stabil auch Geld verdient, ja, die Stromerzeuger in Tschechien, und wir auch sehr ordentlich, und nicht sehr ordentlich, aber gut dastehen, auch finanziell, ist der Druck, eine andere zu verkaufen. Also du hast natürlich schon Ziele und du willst auch verkaufen, aber wir müssen jetzt nicht jedem Zuchtbetrieb jetzt eine Anlage verkaufen, sondern wir schauen genau rein, lohnt sich das für die, wann lohnt sich das für sie? Und wir lehnen auch tatsächlich kleinere ab, wo wir sagen, also ne, da lohnt sich das Eingerüsten gar nicht. Also es ist zu teuer, weil du hast so viel drumherum an Aktivitäten. Also haben wir auch gemacht, wenn sich's lohnt oder wenn jemand möchte. Aber vielfach ist es so, du musst vielleicht einen Trafo noch austauschen, den du bezahlst. Ja? Oder also du hast eine alte Anlage auf einem alten Gelände, dann ist da 60 Jahre altes Kabelnetz drin und da muss man was austauschen. Da kommen Kosten auf einen zu, das weiß man vorher manchmal gar nicht. Ja, und deswegen versuchen wir sehr fair zu sein und gucken rein. Erstmal Wirtschaftlichkeit berechnen. Was wir nicht garantieren können, ist, dass die Paneele auf einmal teurer werden oder die Komponenten, aber zumindest sehr solide berechnet. Und dann haben Firmen den Vorteil, dass sich das natürlich schneller lohnt.
Florian Resatsch war heute zu Gast bei uns bei Emovotion. Herzlichen Dank. Ich habe unheimlich viel wieder gelernt und dachte eigentlich, dass ich eigentlich schon alles wüsste, aber man sieht, man lernt doch immer wieder dazu. Vielen Dank. Florian Resatsch ist Geschäftsführer von Elevion Green und ja, die Links zu ihm, die machen wir in die Shownotes und da kann man sich das nochmal selber anschauen und auch nochmal dazu lernen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schade, dass wir uns in Prag nicht treffen, aber so ist halt die Welt. Ne? Verpasst sich manchmal einfach so. Aber danke, dass du da warst. Außerdem Wolfgang Paul und Julia Maulhardt. Ich bin Jerome Brunel. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Ciao, Lieben.